Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.
Herzlich willkommen zum Männer-TÜV, eurem Podcast zur Männergesundheit. Wir kümmern uns ja um den Mann, wir streicheln ihn, rüffeln und rütteln ihn aber auch ein bisschen durch und versucht durch Informationen ihn sensibler zu machen für die Fallstricke des eigenen Geschlechts. Und wer den Podcast schon länger gehört hat, der weiß, da gibt es einige. Im besten Fall springen am Ende dann ein paar mehr Jahre Lebenszeit raus und wenn nicht, ist es vielleicht trotzdem interessant. Und damit reden wir auch immer über uns selber. Wir, das sind Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln, Dr. Gerd Wirz, Gesundheitsexperte und Neurophysiologe und mein Name ist Peter Großmann. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und langjähriger Radio- und Fernsehmoderator. Guten Tag, dir.
Tag. Schönen guten Tag.
Ja, und heute reden wir über eine Fähigkeit, die der eine hat, der andere aber nicht. Das gilt psychologisch für die Fähigkeit, dran zu bleiben, lange durchzuhalten. Rein sportlich gesehen gilt das aber auch. Es geht um Ausdauer und die ist trainierbar. Und eigentlich im Moment gar nicht so sexy, wenn ich mir die ganzen Fitnessstudios so angucke, weil alle Welt verbringt viel Zeit mit Muskelarbeit. Dabei ist das Herz ja auch einer. Und das wird durch Ausdauertraining besser trainiert als durch reines Muskeltraining. So, jetzt habe ich mich schon mal weit aus dem Fenster gelehnt und habe bei Ingo Frohböse nicht in die Augen geguckt, weil er guckt mir gar nicht in die Augen und dachte, ich habe doch bestimmt jetzt schon einen Fehler gemacht.
Nein, ganz im Gegenteil sogar. Zum Glück ist das Ausdauertraining ja so in den 70er Jahren sehr hoffähig geworden. Das lag so ein bisschen daran, dass damals Kallis Cooper aus Dallas für das Militär entdeckt hat, der war nämlich der Militärarzt, dass eine Ausdauerleistungsfähigkeit auch die Arbeitsfähigkeit gerade beim Militär deutlich positiv beeinflusst. Daraus entstand Aerobic. Und Aerobic heißt, hat ja so ein bisschen alles schon im Wort. Die meisten von unserem Alter, in unserem Alter kennen ja noch Jane Fonda in den Ringelsäckchen und so, ne? Also Ausdauer war, Also Ausdauer war letztendlich die Fähigkeit, doch etwas länger durchzuhalten und das eben nicht nur beim Sport, sondern im Bereich des gesamten Lebens. Und daraus hat man dann abgeleitet, ja, es geben viele, viele positive Faktoren, die auf den Organismus abzielen. Und das ist eben nicht nur das Herz, sondern auch die Muskulatur profitiert übrigens genau davon auch, weil es ja verschiedene Anpassungserscheinungen gibt. Aber in der Tat habe ich erfahren jetzt so, nachdem eben nach dieser Zeit erstmal viele Ausdauergeräte in die Studios hineingetragen wurde, die gab es nämlich in den 70er Jahren, gab es nur Eisen und nichts anderes, wurden plötzlich im Pol mit Ausdauertrainingsgeräten entwickelt, wo dann alle möglichen Varianten stehen. Und heute geht es in der Tat wieder zurück. Das heißt, die Ausdauergeräte verschwinden langsam wieder oder werden durch exotische Bewegungsformen ersetzt. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens...
Das ist schön gesagt.
Ja, letztens irgendwie ein Skating-Trainer da gesehen, Skiskaten, dort, den man ausdauermäßig betreiben kann. Dort macht ja keiner so richtig, macht ja auch keinen Sinn, weil da brauche ich Schnee für. Aber vom Grundsatz her, ja, Ausdauergeräte verschwinden langsam wieder. Und deswegen ist der Nimbus des Heiligenscheins, der schwindet gerade.
Es ist ja bei Ihnen so, dass es Ruderergometer ja auch gibt, obwohl man ja nicht auf dem Wasser ist. Ne? Also ich meine, das kann man ja schon mal machen.
Aber es gibt Wassergeräusche.
Wenn man teures kauft.
Ja, diese Dinge aus Holz. Ne?
Ja, genau.
Aber ja, das stimmt. Wobei, glaube ich, der Trend auch dahin geht, dass man es immer mehr auch harmonisch kombiniert. Also wir sprachen schon mal über die neue Trendsportart Hyrox, wo du ja Ausdauertraining mit Krafttraining kombinierst. Und ich glaube, diese Kombination, Ingo, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, für alle, die das noch nicht kennen, Hyrox ist also eine wachsende Sportart, boomende Sportart, wo man 8x1 Kilometer läuft. Und dazwischen ist es so, dass man bestimmte Kraftübungen ausführt. Man schiebt einen Schlitten aus Eisen, man wirft dicke Medizinbälle an die Decke, man macht Ausfallschritte mit Kettlebells, also mit Gewichten in der Hand. Und diese Kombination ist herausragend, denn in der Tat ist immer eine Kombination von Ausdauer und Krafttraining, Muskeltraining die richtige Strategie.
So, was ist jetzt Ausdauertraining? Gerd, was ist das jenseits von Joggen? Kann man das erklären?
Ja, ich würde den Begriff Ausdauer vielleicht erstmal erklären. Ausdauer ist ja ein Zusammenspiel verschiedener Körperfunktionen. Deswegen ist das auch ein guter Ausdruck dafür, wie es deinem Körper insgesamt geht. Also wir reden über Herz, wir reden über Lunge, wir reden über Gefäße und wir reden über Muskulatur.
Und über mentale Stärke.
Und über mentale Stärke. Und
genau.
Und alle die zusammen müssen Energie bereitstellen. Und wenn die alle gut Energie bereitstellen können, dann hast du eine gute Ausdauer.
Okay, aber das ist schon mal grundsätzlich die Geschichte, die wir wichtig vorgesetzt haben. Und wenn ein Teil aus diesem System nicht funktioniert, dann bricht auch das System zusammen. Ist das alles so ein Zusammenspiel, dass man sagen muss, das muss schon alles zusammen?
Naja, das, ich sag mal, so eine Kette bricht immer am schwächsten Glied. Ich meine, wenn dein Herz nicht richtig mitspielt, dann hilft es ja auch nicht, wenn deine Gefäße ansonsten noch ganz fit sind und wenn deine Lunge ganz fit ist. Also du solltest schon gucken, dass du alle diese Komponenten zumindest auf einem Minimum-Level hältst.
Ich würde noch ein bisschen kleinteiliger sogar denken. Die Frage ist immer, wo kommt die Energie her für den Organismus? Und natürlich stellt das Herz durch seine Pumpleistung die Energie bereit, indem über Sauerstoff und Nährstoffe hin und her transportiert werden. Und die müssen ja verbraucht werden, müssen ja genutzt werden. Und die eigentliche Quelle unserer Energie, unserer Ausdauer, unserer Vitalität ist das sogenannte Mitochondrium. Dort passiert also alles. Mitochondrien sind, populär gesprochen, die Kraftwerke der Zellen. Und auch unser Herz hat eine der größten, unser Gehirn haben unheimlich viele Mitochondrien, glaubt man ja gar nicht, nicht nur unsere Muskulatur. Und die meiste Menge ist sogar im Gehirn, hat jede Zelle 100 bis 150.000 Mitochondrien. Jede Einzelzelle. In der Muskulatur sind es so 1.000 bis 2.000 Mitochondrien etwa. Und die sorgen dafür, dass letztendlich die Energie für uns bereitgestellt wird. Ein Beispiel auch. Diese Mitochondrien produzieren etwa 70 Kilogramm bei mir, hängt immer so ein bisschen vom Körpervolumen ab, Energie, damit wir vital leben können, atmen können, dass die Wärme da ist, also die Körperwärme da ist, dass die Leber arbeitet, die Niere funktioniert. Das machen die sogenannten Mitochondrien. Das geht ja auch nicht ohne Energie. Und deswegen sind der Schlüssel der Ausdauer diese kleinen Kraftwerke.
Genau, und die nehmen übrigens auch, wenn du dich nicht um deine Ausdauer kümmerst, im Laufe des Alters, deines Lebensalters, nehmen die immer mehr ab. Und durch Ausdauertraining und auch durch Krafttraining und durch verschiedene andere Maßnahmen kannst du die Zahl und auch die Effektivität dieser Mitochondrien wieder erhöhen.
Und das ist der Grund, warum das auch medizinisch relevant ist, ne?
Es sind letztendlich Gesundheitshelden, so kann man das beschreiben. Ja, wirklich, es sind die Helden der Gesundheit, weil sie dafür sorgen, dass eben wir ein Leben lang Vitalität bekommen und Zellen funktionieren. Und die können wir natürlich auch vergiften, die können wir erwürgen, die können wir zumüllen und so weiter und so fort. Da erkennt man schon, durch unser Lebensstil verlieren wir eben, das immer wieder, verlieren wir, macht euch nicht lächerlich über dieses wichtigste Wort des Lebensstils übrigens.
Nein, das ist super.
Ja, finde ich. Weil eben, so wie Gerd sagt, ich kann die Anzahl der Mitochondrien in der Muskulatur verdoppeln durch regelmäßiges Ausdauertraining. Ich kann die Anzahl der Mitochondrien durch regelmäßige kognitive Herausforderungen total groß steigern. Das heißt also, dann habe ich eben nicht nur neue Synapsen, neue Nervenzellen, nein, ich habe neue Energie denken zu können, Fantasie entwickeln zu können. Dafür brauche ich immer etwas und das machen diese kleinen Gesundheitshelden.
Für mich Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns nicht so oft hören. Das war jetzt eine kleine Spitze von Ingo Vorböse, weil Gerd und ich immer darauf lauern, bis Ingo irgendwann mal sagt, dass der Lebensstil natürlich eine Rolle spielt und wir natürlich selber in der Lage sein müssen, auch da was dran zu ändern und vor allen Dingen Bewegung einbauen. Und das hat er jetzt schon wie gesagt und das stimmt ja aber auch. Wir wollen ihm ja auch nicht widersprechen, Gerd.
Nein, und heute ist ja das Hauptthema Ausdauer und da zählt das natürlich zu. Wobei ich auch nicht verhehlen möchte, dass auch durch Ernährung und auch zum Beispiel durch gezielte Zufuhr von energiefördernden Stoffen, dass wir die mitochondriale Kompetenz deutlich erhöhen können.
Natürlich. Also deswegen alles, was der Lebensstil letztendlich so ein bisschen beschreibt, Ernährung, Bewegung und Regeneration, zahlt auf die Kraft, die Leistungsfähigkeit der Mitochondrien ein.
So, und jetzt wird's aber nochmal problematisch. Jetzt kommen ein paar Fremdworte. Denn Ingo, hast du bestimmt noch was zu liefern? Was ist für Arten von Ausdauer?
Also meinst du das?
Letztendlich ist es so, dass wir natürlich in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Energie benötigen.
Nehmen wir mal das Treppenhaus. Wenn ich da hochgehe, dann merken wir es daran, dass die Herzfrequenz hochgeht, die Atemfrequenz hochgeht. Übrigens in der Regel die Herzfrequenz ist deutlich langsamer als die Atemfrequenz und dabei merken wir das am Hecheln. Plötzlich müssen wir über andere Wege, nämlich über die Atmung, ganz schnell Sauerstoff herbeiführen. Das ist eine ganz wichtige Komponente der Ausdauer. Da habe ich aber verschiedene Energiebereitstellungsprozesse. Ich habe am Anfang eben nicht genügend Sauerstoff und deswegen müssen wir versuchen, es über anaerobe, also über sauerstoffarme Funktionen der Muskulatur zu erfüllen. Da nimmt der Muskel dann einige Energie, die dort liegen. Da gibt es so ganz kleine Speicher, die nennen wir Kreatinphosphate. Die reichen so für 5 bis 7 Sekunden. Dann komme ich die erste Etage hoch. Dann kommt so die nächste Stufe. Da greift er dann darauf zurück, dass ATP unter Sauerstoffnot hergestellt wird. ATP, Adenositriphosphat, ist so das Benzin unserer Energie. Und dann haben wir eine anaerobe, komplette Energiebereitstelle und dann versuchen wir über Ermüdungswiderstands möglicherweise oder Ermüdungsstoffe, Laktat entsteht da, die Muskulatur wird blau, noch einigermaßen durchzuhalten. Und dann kommt irgendwann, wenn die Atmung sich einpendelt, die Herzfrequenz sich einpendelt, kommt die aerobe Energiebereitstellung und die sagt einfach, dass wir ausreichend Sauerstoff zur Verfügung haben, um eine Leistung zu erbringen. Und dann sind die Mitochondrien wieder richtig aktiv, weil die sind verantwortlich für die aerobe Energiebereitstellung, denn dann, die brauchen Sauerstoff, damit sie richtig funktionieren.
Und da wird dann auch wieder klar, dass der eine oder andere unterschiedliche Zustand hat, gerade was da benötigt wird. Ne?
Und wenn ich jetzt nicht zu schnell die Treppe hochlaufe, kann ich auch in dem aeroben Bereich bleiben? Ne?
Ja, teilweise ja, da musst du aber stehen, denn du musst wissen, dass, je nach Körpergewicht übrigens, dass die Muskulatur etwa bei 30-40% Leistung schon so die Gefäße zugeklemmt hat durch das Hochsteigen, dass nicht mehr genügend Blutzufluss durch ist, damit der Sauerstoff auch eben nicht durchkommt. Das heißt, oberhalb von 30-40% meiner Leistungsfähigkeit ist immer der Blutfluss schon abgeknipst. Und das ist im Treppenhaus einfach der Möglichkeit. Wenn du spazieren gehst, hast du natürlich deutlich, da ist diese Last nicht auf die Muskulatur, aber bei der Treppe ja.
Gerd, lass es mal über uns reden, über uns beide. Klammern wir Ingo mal aus. Was braucht denn der normale Mann eigentlich dann? Also für Ausdauer. Also was muss der denn am meisten trainieren oder normalerweise trainieren?
Naja, also ich glaube, es gibt so 3 verschiedene, Ingo wird das sicherlich gleich noch ergänzen, verschiedene Formen der Ausdauer. Du brauchst erstmal eine Grundlagenausdauer. Das ist, deswegen habe ich da extra nochmal nachgefragt eben, das ist eben so diese Fähigkeit, die, so diese aerobe Tätigkeit zu machen. Das heißt, dass du längere Spaziergänge durchhältst, dass du leicht joggen kannst, ohne jetzt direkt ins schwierige Japsen zu kommen. Das ist so diese sogenannte Grundlagenausdauer, die man braucht und die man auch trainieren kann. Dann gibt's ja so diesen Schwellenbereich und eben die Hochintensität. Und manchmal musst du ja einfach eine Treppe hochsteigen. Und das ist ja auch gut, dass du das machst. Dazu brauchst du eben auch diese Fähigkeit und die kann auch ganz spezifisch trainiert werden, diese anaerobe Energiebereitstellung zu haben.
Vielleicht nochmal eins dazu. Vielleicht für euch Zuhörer auch ganz interessant. Für diese verschiedenen Formen greift der Körper auf unterschiedliche Energiequellen zurück. Das heißt, in der Regel bei allen anaeroben höheren Belastungen, auch bei Muskeltraining, greift er auf Kohlenhydrate zurück. Bei Zucker ist eine ganz schnelle Energiequelle. Da haben wir in der Muskulatur Speicher und die werden auch ohne Kohlenhydrate werden auch ohne Sauerstoff verbrannt. Das bedeutet also, bei allen anaeroben Belastungen, also ohne Sauerstoff, wird immer sehr stark das Kohlenhydrat genutzt. Bei allen aeroben Belastungen, Grundlagenausdauer, lernen wir, also mit Sauerstoff ausreichend die Fette hinzuzuziehen, weil Fette verbrennen im Fegefeuer des Sauerstoffs. Das heißt also, dass wir immer nur an unsere Fette gut herankommen, wenn wir ausreichend Sauerstoff dazu nehmen. Und das heißt immer bei einer moderaten, ruhigen Atmung mit einer niedrigen Belastung, zum Beispiel eben der Spaziergang.
Der Spaziergang, das ganz leichte Joggen. Und da gibt's immer, du selber propagierst ja immer die Regel, solange ich noch reden kann, in ganzen Sätzen reden kann, ist das gut. Wenn ich noch singen kann, bin ich zu langsam. Ne? Also wer während des Laufens singen kann, ist zu langsam. Und das stärkt eben diese Grundlagenausdauer. Die muss man halt relativ lang machen, damit man eben ausreichend Fett verbrennt. Ne? Also da reicht nicht mal 10 Minuten, ein Viertelstündchen, da muss man schon ein bisschen länger. Der Spaziergang oder das leichte Joggen sollte dann schon ein bisschen länger dauern.
Ja, und weißt du, was das Problem ist? Wir verlernen das im Alltag. Ja, wir haben ja an sich meistens immer eine kurze Belastung. Und deswegen, so sagt die Literatur, 10 Minuten und mehr müssten es sein. Idealerweise natürlich so ab 30-40 Minuten, dann geht's richtig los, weil dann der Kohlenhydratmotor einfach so ein bisschen nachlässt und die Fette einfach dominanter werden.
Ne? Aber interessant ist, dass dass sich da auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit viel getan hat.
Ja.
Und zum Zweiten auch diese Intensitätsdebatte, die immer geführt wird, wie viel muss ich eigentlich tun, um für mich gesundheitliche Effekte zu generieren, die hat sich auch verändert. Das ist also viel weniger geworden. Der Nutzen ist schon viel eher vorhanden, als manche vorher gedacht haben. Deswegen trainieren ja viele, ich habe diesen Satz mal hier ausgeschrieben, ihr Ego und nicht die Ausdauer. Ne?
Genau, ich glaube, wir Männer neigen häufig dazu, dass wir einfach zu hart trainieren. Ne? Ich glaube, Ingo, es ist manchmal schlauer, nicht immer an seine Leistungsgrenze zu gehen, damit man eben auch diese Grundlagenausdauer gewinnt. Da sollte man eben moderat trainieren.
Du, ich höre sie immer schon kommen. Ja, sie kommen angerannt in Muscle-Shirt mit Neonkleidung, mit der Polaro am Arm, Kompressionskleidung an der Wade. Rauschen sie an mir vorbei im Black Hole of Intensity.
Ich hab Bilder im Kopf jetzt.
Aber genau so ist es. Weil ich sage immer,
mein Polaro aus.
Warum machen die das genauso? Das hat nichts mit Training der Grundlagenausdauer zu tun, sondern die bewegen sich irgendwo im Nirvana des Trainings. Also entweder langsam, ruhig, moderat, sauerstoffreich, und da sollten 80% des Trainings in der Regel stattfinden, oder eben wirklich intensiv und nicht sowas Halbgares. Mhm.
Dann gibt es auch noch einen Begriff, also aerob, anaerob haben wir jetzt ja gerade schon mal geklärt, aber ein schöner Begriff ist, den auch viele Freunde von mir dann immer benutzen, weil sie dann immer schreiben, sie hätten ihr VO2 Max jetzt schon wieder auf 5Z gesteigert. Ja, früher hätte man gedacht, spinnt er denn? Was ist denn das? Aber es ist ein geflügelter Begriff geworden. Tatsächlich viel mehr Leute kennen diesen Begriff. Früher kannte den keiner. Mhm. Ja? Der wurde höchstens mal bei einer sportmedizinischen Untersuchung irgendwie generiert und dann auch nur denen genannt, die was damit anzufangen wussten. Heute ist das ein Begriff, der ganz wichtig geworden ist.
Genau, also der wird auch in der Langlebigkeitsmedizin tatsächlich immer mehr verwendet, weil VO2 Max, also es ist die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität, also das, was dein Körper maximal an Sauerstoff aufnehmen kann, also was der maximal auch an Energie bereitstellen kann. Und das ist eigentlich ein gutes Maß für die Gesamtfitness. Und es gibt einige klinische Studien, die zeigen, dass das eine wirkliche belastbare Korrelation, also Verbindung hat zur Lebensdauer des Menschen. Und weil es eben so verschiedene Komponenten zeigt, also wir haben ja eben schon gehört, Ausdauer ist nicht nur die Leistung des Herzens, auch die Leistung der Lunge, der Fettstoffwechsel. Und das alles wird zusammen ausgedrückt durch diese VO2 Max, die man relativ einfach bestimmen kann. Das wird immer einfacher. Also früher musste man tatsächlich eine sogenannte Spiroergometrie machen. Das heißt, du bist aufs Laufband gegangen, hast eine Atemmaske anbekommen und dann musstest du bis an deine Leistungsgrenze trainieren, laufen, und dann misst dieses Gerät, wie viel Sauerstoff du aufnimmst und wie viel Kohlendioxid du ausschüttest. Es gibt heutzutage durch Algorithmen viele Uhren, auch wenn Ingo die Polaruhr verteufelt, aber ich weiß nicht, ob es Polar ist oder auch andere.
Ja, ist völlig egal.
Ja, die können durch Algorithmen Schätzungen ungefähr deinen VO2 Max bestimmen. Und es gibt neuerdings auch eine sehr einfache und verlässliche Methode, quasi durch die Schwingungen deines Brustkorbs. Du kriegst also so ein kleines Gerät auf den Brustkorb gelegt, dauert nur eine Minute und du darfst ruhig dabei liegen, du musst dich nicht anstrengen, und dann misst das durch diese Vibrationen deinen ungefähren VO2 Max Wert, und den kann man regelmäßig kontrollieren, und den sollte man schon, also ich finde, Ingo, du wirst es wahrscheinlich noch präzisieren, ich finde es gut, wenn du da so ein Maß hast, wo du sagst, wenn ich jetzt vernünftig trainiere, dann müsste ich den ganz langsam über die Zeit steigern.
Ja, das Gute ist, der ist vor allen Dingen immer steigerbar, das heißt unabhängig vom Alter. Mhm. Und das zeigt in der Regel, ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, so ein bisschen sind für mich die Mitochondrien die Gesundheitsheldinnen des Lebens. Aber es ist eine weibliche Form. Und das bedeutet, dass man diese auch eindeutig als große Einflussgröße für die VO2 Max betrachten müssen. Und wenn die einfach viel Energie bereitstellen, bin ich deutlich mehr in der Lage, VO2 Max zu realisieren. Ja, wir nutzen das in der Sportmedizin, in der Sportwissenschaft deutlich als Indikator dafür, Leistung zu bestimmen, Trainingsentwicklung zu beschreiben und, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, tolle Studien, die einen Prädiktor für Langlebigkeit klar beschreiben damit.
Ich komme nochmal eben zur Uhr.
meine Uhr will mir dann auch immer sagen, was ich da jetzt gerade erreicht habe. Ist es wirklich so, dass das definitiv die gleiche Aussagenqualität hat als auf einem Laufband mit Maske auf und unter wissenschaftlichen Bedingungen? Oder ist das wirklich nur so ein grober Richtwert? Und wie macht das eine Uhr überhaupt, Sauerstoff im Blut zu messen? Ohne dass sozusagen Verbindung zum Blut da ist.
Also es ist viel Mathematik, die dahinter steckt. Das so ist das. Also die Mathematik steht dahinter und wir wissen ja selber, dass Algorithmen wenig personalisiert sind, sondern sie sind eine mathematische Größe, die beschreiben können, wie du dich ungefähr befindest. Deswegen sind das Screening-Verfahren eher. Die richtigen Messverfahren kann ich dadurch nicht im Labor ersetzen, auf keinen Fall. Also wir würden das im Spitzensport niemals tun. Da müsst ihr aufs Laufband oder aufs Fahrradergometer, beides ist ja mittlerweile möglich. Die Ruderergometer können wir mittlerweile je nach Sportart eben für VO2 Max nutzen. Und die Ruderer übrigens haben eine wahnsinnig hohe VO2 Max. Da kann man davon ausgehen, dass die echt sehr, sehr, sehr stark sind. Nein, die Uhren ersetzen das auf keinen Fall. Wenn man eine richtige, valide Trainingssteuerung haben möchte, dann reichen Uhren nicht aus. Sie dokumentieren vielleicht vorher, nachher, sodass man so eine gewisse Veränderung erkennen kann. Aber um Training wirklich zu beginnen, auf der klaren Größe, einer Standardgröße meiner individuellen VO2 Max, muss ich in eine Leistungsdiagnostik.
Ist das jetzt Profisprech? Also,
der ist Profisprech.
Ja, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, der Mensch, der jetzt keine große sportliche Aktivität haben will, aber der so ein Maß haben will, wie er sich verbessert ein bisschen.
Gut, also deswegen die Motivation. Vorher, nachher
könnte man machen. Aber absolute Werte sind zu ungefähr.
Ja, genau.
Ja, aber wenn der Fehler immer gleich ist, ja, dann ist es egal.
Das ist so wie bei der Waage. Wenn die immer zu viel anzeigt,
dann macht es aber auf die Dauer, ist dieser Fehler egal, wenn der Fehler immer gleich hoch ist.
Genau.
Und deswegen denke ich mal niedrigschwellig, weil kann sich wahrscheinlich nicht jeder leisten, so eine Diagnostik zu machen. Niedrigschwellig, wenn du gucken willst, ob du es verbesserst, ist, du darfst dann das nicht mit absoluten Werten vergleichen, die man so heranzieht für deine Fitness, aber um selber zu gucken, oh ja, meiner hat sich jetzt wieder ein bisschen gesteigert, aber ob das jetzt 35 oder 40 ist, das kannst du wahrscheinlich nur mit so einer Spiroergometrie machen.
Aber dafür musst du auch Kompetenzen dann, gell? Das weißt du selber, du musst das ja interpretieren können. Du kriegst dann Wert, du kriegst da 38 um die Ohren gehauen. Was heißt denn das jetzt? Der ist jetzt gut, wo stehe ich? Zwar gibt es sogenannte Normwerttabellen, da kann ich was ableiten, aber auch die sind ja nur Normwerte, das sind auch nur mathematische Größen. Ja, insofern, ich würde es immer nur nutzen, um so ein bisschen dokumentieren, wie ist meine Veränderung und kann ich damit zufrieden.
Wir haben erfahren, dass es bestimmte Zonen gibt, in denen man trainieren kann, um bestimmte Effekte zu erreichen. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Da kann man sich natürlich auch nochmal in der Detail definitiv informieren drüber. Aber die Frage ist natürlich dann, was braucht wer? Ja, diese Frage stellt sich ja immer wieder mal, wenn man Sportanfänger ist oder man ist fortgeschritten und so. Und gerade fiel ja schon der Satz, die meisten machen es eh falsch, weil sie sich entweder nicht reinreden lassen wollen in ihr persönliches Training, weil sie meinen, das sieht besser aus, wenn sie schneller laufen und so weiter. Wie kommt man da jetzt eigentlich zu einem fairen Wert von sich selber, damit man weiß, wie trainiere ich eigentlich für meine Verhältnisse, für das, was ich jetzt im Moment drauf habe, am besten?
Grundsätzlich würde ich immer sagen, es sollte mir gut tun. Es sollte mir Spaß machen, es sollte mir Freude machen und ich sollte es so tun, dass ich sagen würde, wow, das mache ich morgen wieder. So ist es letztendlich richtig. Und dafür hilft mir mein subjektives Gefühl häufig sehr viel mehr. Und deswegen ist für mich wirklich am Anfang die beste Empfehlung für alle, für Freizeit- und Breitensportler. Traut euch langsam zu laufen. Traut es euch langsam zu machen. Man kann am Anfang gar nicht langsam genug laufen. Hauptsache, man schafft die Strecke. Man schafft lieber ist die Länge mir wichtig, 30, 45, 60 Minuten als eine hohe Intensität. Die kann man irgendwann mal dazu flanschen, natürlich. Aber in der Regel ist die Dauer und die Länge das viel Entscheidendere. Und deswegen ist gerade für Anfänger oder für die uns zuhören, manchmal der abendliche Spaziergang schon die richtige Einheit. Und da würde ich einfach so ein bisschen darauf pochen wollen, dass dann aber eben nicht nur geschlendert wird oder immer Rücksicht auf den Dackel genommen wird, sondern dann muss schon ein wenig die Atemfrequenz hoch und die Herzfrequenz hoch. Denn auch Spaziergänge kann man unter dem Aspekt des Trainings betrachten. Und das geht immer erst, wenn wir einen gewissen Sauerstoffumsatz haben, wenn die Mitochondrien was zu tun haben. Und das erkennt man, Atemfrequenz hoch, Herzfrequenz hoch. Hier kleiner Tipp für euch alle
Auf 4 Schritte einmal einatmen, auf 4 Schritte einmal ausatmen, bin ich immer im richtigen aeroben Modus. Will ich etwas intensiver trainieren, also will ich so ein bisschen auch in den aeroben Bereich langsam reingehen, geht das auch über Spazieren gehen oder übers ruhige Laufen. Auf 3 Schritte einatmen, auf 3 Schritte ausatmen, dann bin ich noch nicht in Atemnot, aber komme so gerade an die Grenze, dass ich einige Energie über anaerobe Strukturen dann schon bilden muss.
Moment mal, ich habe gerade mitgeschrieben für mich.
3, 3, 1, 4.
Das ist total einfach. 1, 2, 3, 4. Also einmal ein, einmal aus. Das ist an sich das wichtigste Training auch für uns alle. Erstmal die Grundlage bilden. 4 Schritte einatmen, 4 Schritte ausatmen. Das ist egal, ob ich das im Walking mache, im Nordic Walking mache, im 3-Streifen-Anzug mache oder im Kostümchen. 4 Schritte ein, 4 Schritte aus.
Gerd, aber bevor du dran bist, ich sehe schon, du hast was auf der Liste noch, Ingo, komm, ist es so, dass vielleicht manche Leute sich dabei blöd vorkommen, wenn sie sozusagen das reduzieren und vereinfachen und zurückgehen auf einen Stand, von dem sie denken, sie wären ja schon längst drüber hinweg?
Und dafür lieber
so tun, als wenn sie besser wären als die anderen, die auch so langsam gehen.
Männerproblem. Ja, ich habe eher die Sorge um meine Partnerin, weil wenn ich dann laut zähle, dann kommt die sich vor wie bei mir in der Tanzschule, wenn ich Rumba tanzen will, wenn ich so 1, 2, 3, 4 und jegliche andere Unterhaltung fällt ja dann eher weg. Also würdest du jetzt wirklich so eine Pulsuhr verteufeln?
Nein, natürlich nicht.
Guck mal.
Nee, das ist so, zur Eichung ist das ja ganz gut, um dich am Anfang besser kennenzulernen. Aber du brauchst es nicht. Die Atemfrequenz, die du ja beobachten kannst, ist ja viel sensibler häufig, weil Atmung wird ja viel zu wenig genutzt. Wir schauen dann 128 Puls und so, ne? Das ist ja auch nur ein grober Richtwert. Da sollte man ja Obergrenze 180 minus Lebensalter ist da in der Regel die Obergrenze. Also alle, die das wollen, die können drauf gucken und schauen mal 180 minus Lebensalter, bin ich immer safe. Nee. Bist du besser trainiert, brauchst du andere Werte, trainierst du ja auch sehr viel genauer und exakter. Aber für Anfänger und Anfänger reicht die Atemfrequenz. Und da musst du auch nicht lange zählen. Du merkst ja am Anfang, wie komme ich da rein und wie komme ich da rein. Dann hast du den Rhythmus ja da. Und wenn du in diesem Tempo bleibst, ist alles gut.
Ja. Ingo ist ja der absolute Profi in dem Bereich.
Jetzt widersprich mir nicht.
Nein, ich widerspreche dir überhaupt nicht. Ich sage nur für jemanden wie mich, der da so etwas
ich weiß nicht, was du meinst.
Unerfahrener rangeht, finde ich es gar nicht so schlecht.
Nein,
ich habe dann so eine Uhr und dann gebe ich der nämlich ein, so eine Pulsfrequenz, die im Normalbereich ist. Das kannst du machen. Und dann piepst die immer, wenn ich zu langsam bin. Die piepst immer, wenn ich zu schnell bin. Und dann kann ich meiner Frau noch, während wir dann spazieren gehen, erzählen, was am Tag so gelaufen ist.
Aber grundsätzlich, das habe ich ja auch gelernt mal, ist Herzfrequenz ja so individuell, dass es auch wieder komisch ist, dass die Steuerungsmechanismen tatsächlich woanders sein müssen. Ne?
Ja, genau so ist. Wir können ja viele Athleten nicht miteinander vergleichen. Schaut doch mal, so Marathonläufer, die laufen ja, gerade wenn sie sehr gut trainiert sind, der Marathon mit einer Pulsfrequenz 180. Ja, da würden also, da komme ich ja nie hin. Stimmt, da kommen auch viele nicht hin. Daran sieht man schon, wie individuell das ist. Das muss man also verstehen, lernen. Und deswegen ist so für mich als äußeres Symptom die Atmung manchmal der viel, viel bessere Indikator dafür, Training so ein bisschen zu steuern. Und wer hat schon beim Spazieren eine Polaro oder eine Uhr um, einen Fitness-Tracker um? Braucht man nicht, wenn man auf die Atmung achtet.
Aber Gerd, jetzt komme ich mal zu dir nochmal, weil wir bilden ja eher eine kleine Symbiose. Nicht gegen Ingo, aber...
Ich fühle mich immer alleingelassen.
Nein, aber wir haben doch bei dem Begriff Erholung, ne, haben wir doch sofort aufgemerkt, haben gesagt, auch das gehört dazu, das ist doch schön. Ne?
Ja, und ich glaube, Ingo, jetzt breite ich dir mal den roten Teppich aus, Regeneration ist doch für dich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das sollte man schon auch immer wieder machen. Also jeden Tag Ausdauertraining...
Können wir Profis machen, ihr nicht.
Ja. Danke.
Ja, das heißt...
Hat mich auch gemacht.
Der hat nur mich angeguckt, gerne neben mir.
Nee, aber in der Tat. Also das heißt, der Organismus braucht, der rote Teppich, Regeneration, Erholung, auch nach einer Beanspruchung. Und auch Ausdauer ist ja eine Beanspruchung. Sich jetzt vorzunehmen, jeden Tag das zu tun, laufen zu gehen, ist sicher Quatsch. Lieber jeden zweiten, weil der Organismus braucht 24 bis 36 Stunden, um alles wieder herzustellen. Und das ist eben nicht nur die Energie, die zurück muss in den Körper, sondern natürlich brauchen wir auch zerstörte Strukturen in der Reparatur nach einem Lauf, nach einer Walking-Einheit, nach einer Ruder-Einheit, denn auch da hat Muskulatur gearbeitet, Gewebe wird zerstört und deswegen sind so 24 bis 36 Stunden Pause, die dazwischen sein sollten.
Also ich habe ja eben ein bisschen dagegen gesprochen, weil ich mir letztens so eine teure Fitnessuhr gekauft habe. Die werfe ich jetzt weg, nach dem, was ich heute alles weiß. Und die hat mir nämlich immer gesagt, nach meinem Training, du musst jetzt 96 Stunden Pause machen. Habe ich gedacht, habe ich mich so überanstrengt?
Ja, würde ich sagen.
96 Stunden.
Die hat mir immer 96 Stunden Pause empfohlen. Habe ich gedacht, das muss irgendwie ein Fehler sein.
Die hatte ich als absoluter Anfänger eingestuft.
Ja, ja, muss so sein.
Sie machen aber jetzt mal zwei Monate gar nichts.
Ja. Ja, interessant.
Oder haben die da erst ein Alter eingegeben?
Ja, die ganz Harten im Garten, die werden jetzt sagen, worüber reden die da? Das ist immer viel zu basic, da kann ich nichts mit anfangen. Aber ich glaube tatsächlich, und das sieht man ja auch ganz oft, dass viele Menschen lieber erstmal nochmal basic sein sollten, um dann später ihren Gesundheitszustand oder ihren Trainingszustand so weit zu verbessern, dass sie dann auch tatsächlich so schnell laufen, wie sie wollen, ne? Weil sie es dann können. Das ist ja auch noch eine Frage, die wichtig zu beantworten ist. Kernsätze, die gefallen sind heute. Regeneration macht einen besser und ist nötig. Das ist ja schon mal schön. Ne? Ausdauer ist ein komplexes System. Man muss alles ineinander bauen. VO2 Max, dieses wunderbare Wort, hat schon eine wesentliche Bedeutung, wenn das gesteigert werden kann. Die Sauerstoffaufnahme also. Die meisten trainieren zu schnell und 70% locker und 30% intensiver. Das ist so eine Formel, die könnte man durchaus mal stellen. Mhm. In welchem Formelzustand befindest du dich gerade, bevor ich mich oute, Gerd?
Da ich schlecht in Mathematik bin, würde ich das jetzt nicht so bezeichnen. Ich wollte noch eine Sache loswerden. Ich glaube, wir haben immer so unterschwellig über Gehen und Laufen gesprochen. Es gibt ja auch noch viele andere Sportarten, die du machen kannst, um deine Ausdauer zu stärken. Ich persönlich bin ein Freund von Ballsportarten, weil ich dann auch immer ein Feindbild gegenüber habe, wo ich mich noch selber mit motivieren kann. Und Ballsportarten, insbesondere glaube ich, die Schlägersportarten sind ja besonders bekannt für die Stärkung der Langlebigkeit. Also Tennis, Tischtennis und solche Sachen, weil sie sowohl kurze, intensive Einheiten, wie auch die von dir propagierte langfristige Ausdauer stärken.
Der Körperzell ist es furchtbar egal, was du tust. Hauptsache, die sagen, ja, das ist unterwegs.
Ja, ja, aber das Risiko, sich zu verletzen, erhöht sich natürlich bei diesen Sportarten eher. Und die sind ja nicht so steuerbar, oder?
Ja, aber das, was Gerd gerade sagte, ist natürlich ein Mix aus verschiedenen Energiebereitstellungssystemen. Das macht das so attraktiv. Mhm. Du hast aerobe, anaerobe, Schnelligkeitsbelastung, du hast Kraftbelastung dabei. Das ist das Schöne. Aber diese Komplexität macht natürlich, wie gesagt, Anfälligkeit.
Und ich bin ja ein passionierter Tennisspieler und ich mache mir immer viele Freunde, weil ich immer verliere. Dann freuen sich die anderen immer.
Oh, guck mal.
Weißt du, die müssen nur ein bisschen höher spielen, schon kommt da die drei. Die haben den Trick schon raus.
Aber noch mal am Ende, das ist wirklich schön, dass man das auch mal sagen kann, wo man immer denkt, wir alle sind eben schneller, höher, weiter verhaftet und müssten eigentlich immer besser werden. Und es ist ganz wichtig, dass wir ganz schnell irgendwie immer besser werden und das ganz schnell schaffen. Also regelmäßige Bewegung schlägt jedes überbordende Training, was dem Körper gar nicht passt. Lieber weniger machen und dafür regelmäßig als statt wie wenig und dafür ganz schnell.
Deswegen gefallen mir einerseits diese großen Happenings-Events, die als Stadtläufe immer deklariert werden. Jede Stadt macht ja ihren Marathon und eigentlich jede Halbmarathon, Brückenläufe oder was wir also haben. Das gefällt mir an sich ganz gut. Ich hoffe nur, dass die Menschen es dann auch eben nicht nur als Event betrachten, mal wieder eine neue Kerbe im Gold, den Marathon wieder absolviert, sondern dass das wirklich als Langhaftigkeit, als nachhaltig verstanden wird, dass wir es brauchen. Wir brauchen einfach so eine gewisse Grundlagenausdauer als Ermüdungswiderstandsfähigkeit, eben nicht nur im Bereich des Sports, sondern für alle Belastungssituationen des Alltags. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann ist die Ausdauer plötzlich was ganz anderes. Eben nicht nur für den Marathon sich zu auszubilden, sondern eben für den Alltag.
Fassen wir zusammen. Ich erlaube Ingo sein Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Ich erlaube Gerd seine Polaruhr. Ist ja alles gar nicht so schlimm. Und nein, ich erlaube mir weiterhin mit dem Sport Pause zu machen, weil ich habe nämlich Knie. Ja. Wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, hat sich das vielleicht schon wieder verändert.
Ja. Die Schwarzwälder Kirschtorte aber nicht.
Ja. Obwohl, wenn wir jetzt ganz nett zu ihm sind, ich finde, wir waren heute nett zu ihm, könnte er uns ein Stück abgeben von der Schwarzwälder Kirschtorte, oder?
Ja. Und dann können wir das auch ausdauernd essen. Das Stückchen, was er uns gibt.
Das wird nicht lange dauern, glaube ich. Das wird klein sein.
Ja. Ja, dann tschüsschen.
Tschüss.
Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.